Es ist 8.50 Uhr. Sie hören die Presseschau im Deutschlandfunk. Thema in vielen Zeitungen ist der Cyberangriff auf die SPD im vergangenen Jahr, für den das Auswärtige Amt jetzt Russland verantwortlich gemacht hat. Kommentiert werden außerdem die Debatte über den Bundeshaushalt und der Ausgang der Kommunalwahlen in England und Wales. Zum russischen Cyberangriff schreibt der Reutlinger Generalanzeiger: Was viele bereits ahnten, das hat sich jetzt bewahrheitet. Russland hat eine Cyberattacke auf Deutschland verübt. Wieder einmal. Anfang 2023 wurden E-Mail-Konten der SPD-Parteizentrale gehackt. Ob dabei Daten abgeschöpft wurden, ist nicht bekannt. Kreml-Chef Putin betrachtet die Bundesrepublik seit langem als Systemrivalen, seit dem Überfall auf die Ukraine auch als indirekten Kriegsgegner. Die entscheidende Frage ist daher nicht, wie konnte Russland das wagen, sondern wie konnte Deutschland das zulassen, betont der Reutlinger Generalanzeiger. Der Angriff offenbart nicht nur die Skrupellosigkeit der russischen Dienste, sondern auch die beschränkten Reaktionsmöglichkeiten der Bundesrepublik, konstatiert die Süddeutsche Zeitung. Noch immer hat sich die Bundesregierung nicht dazu durchringen können, jene chinesische Technologie aus dem Mobilfunknetz zu entfernen, die sich für Spionage missbrauchen lässt. Und während Russland seine Angriffe ausweitet, besitzt der Bund nicht einmal die Befugnis, mit verhältnismäßig milden Mitteln zurückzuhacken, zum Beispiel durch das Blockieren gegnerischer Server. Ähnlich sehen es die UM-Medien, zu denen unter anderem die Oldenburgische Volkszeitung gehört. Desinformation ist in Russland fast schon eine eigene Kunstform. Deutschland ist dagegen nur unzureichend gewappnet. Die Republik muss resilienter werden. Putin sieht sich selbst im Krieg mit dem Westen. Solange er sich militärisch nicht stark genug fühlt, ist der Cyberraum sein Schlachtfeld. Ihm dort erfolgreich die Stirn zu bieten, würde erheblich zur Wehrhaftigkeit und zur Friedenssicherung beitragen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle bemerkt mit Blick auf den Ukraine-Krieg: Verwunderlich ist, dass immer noch Teile der SPD glauben, man könne mit den Verantwortlichen auch für diese Angriffe verhandeln und den Konflikt einfrieren. Dabei liegt auf der Hand, dass der Krieg in der Ukraine Teil eines Krieges ist, den Russlands Präsident Wladimir Putin gegen den demokratischen Westen insgesamt führen lässt, mit allen verfügbaren Mitteln. Dazu gehören neben Drohnen und Raketen auch Computerviren, Falschnachrichten und die Instrumentalisierung politischer Parteien wie der AfD oder des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Befriedung und Realitätsverleugnung helfen nicht weiter, sondern verschlimmern die Lage nur, argumentiert die Mitteldeutsche Zeitung. Nach Ansicht der Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem die Passauer Neue Presse gehört, braucht es ein grundsätzliches Umdenken in der Sicherheitspolitik. Sanktionspakete und Androhungen von Konsequenzen haben Putin bisher wenig beeindruckt. Die einzig wirkliche Konsequenz für Deutschland kann eigentlich nur sein, Fortschritte bei der Verteidigungsfähigkeit des Landes nicht ausschließlich an der Neubestellung von Waffen und Munition zu messen. Die Hackerangriffe zeigen, für künftige Konflikte ist eine funktionierende Cyberabwehr zum Schutz kritischer Infrastruktur mindestens genauso wichtig. Das aber kostet Geld. Nicht nur beim Militär, sondern auch bei Behörden und Unternehmen, heißt es im Kommentar der Mediengruppe Bayern. Kommentiert wird in diesem Zusammenhang auch die Debatte über den Bundeshaushalt 2025. Der Kölner Stadtanzeiger notiert: Es ist nicht übertrieben, die Phase als historisch zu bezeichnen, in die Ampel durch äußere Umstände geraten ist. Der Krieg in Europa mit Russland als Aggressor übertrifft alle Krisen der jüngeren Vergangenheit. Finanzminister Christian Lindner aber befällt Panik beim bloßen Gedanken, deswegen die Schuldenbremse noch einmal zu lockern. Der Schock über das harte Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts sitzt bei ihm so tief, dass er von der Urteilsbegründung nichts wissen will. Dort steht nicht, dass die Regierung die Schuldenbremse nie wieder aussetzen darf, sondern dass sie dies besser und mit einer Notlage begründen muss. Es ist schwer zu verstehen, warum Putins Krieg keine Notlage bedeuten soll, nur weil das Grauen schon über 2 Jahre andauert. Soweit der Kölner Stadtanzeiger. Wer Christian Lindner dieser Tage beobachtet, erlebt einen Mann, der immens unter Druck steht, der dünnhäutig und kampfeslustig zugleich wirkt. Ist in der Taz zu lesen. Als Finanzminister muss Lindner einen Haushalt zusammenkratzen, in dem gut 20 Milliarden Euro fehlen. Als FDP-Vorsitzender muss er eine Partei sanieren, der seit Monaten immer wieder die nötigen Prozente zum Einzug in Landtage fehlten. Es deutet einiges darauf hin, dass Lindners Zweitjob für ihn nun Priorität hat. Er wirbt für astreine FDP-Politik. Steuern senken, Sozialausgaben kürzen und Klimaschutz dem Markt überlassen. Kompromisse beim Haushalt sind nicht vorgesehen. Das wird die Ampel in den nächsten Monaten an die Belastungsgrenze treiben. Oder darüber hinaus. Mutmaßt die Taz. Die Freie Presse aus Chemnitz fordert von allen drei Ampelparteien Zugeständnisse. Die SPD sollte aufhören, Menschen, die noch fit sind, den vorzeitigen Weg in die abschlagsfreie Rente freizuhalten. Das ist teuer und in Zeiten des Fachkräftemangels unvernünftig. Die Grünen sollten auf die vermurkste Reform zur Kindergrundsicherung verzichten. Und was ist mit der FDP? Auch Lindner muss sich bewegen. Die Wirtschaft braucht, jetzt in der Krise, aber auch um die Transformation zur Klimaneutralität zu schaffen, gewaltige Investitionen. Eine Einigung über steuerliche Investitionsanreize in der Ampel ist möglich. Es wäre schön, wenn auch Lindner selbst mal Finanzierungsvorschläge einbrächte. Stellt die Freie Presse heraus. Themenwechsel. Bei den Kommunalwahlen in England und Wales haben die Konservativen deutliche Verluste hinnehmen müssen. Die britische Zeitung The Guardian analysiert: Niemand sollte sich täuschen. Die Wahlergebnisse für die Tories sind eine weitere Bestätigung für die katastrophale Lage der konservativen Partei. So laut und deutlich wie möglich sagen die Briten den Tories, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Nirgendwo war diese Botschaft ohrenbetäubender als bei der Abstimmung in Blackpool South, wo die Konservativen 26% der Stimmen an die Labour-Partei abgeben mussten. Die Resultate bei den Kommunalwahlen können nicht als Ausrutscher oder einmalige Protestabstimmungen abgeschrieben werden. Das ist das Zittern des Seismographen, der anzeigt, dass ein gewaltiges Erdbeben bevorsteht. Unterstreicht The Guardian aus London. In einem Gastkommentar der japanischen Zeitung Nihon Keizai Shimbun aus Tokio heißt es: Obwohl bei den nächsten Parlamentswahlen ein Sieg für Labour und damit ein Regierungswechsel als ziemlich sicher angesehen werden kann, ist im Land kaum eine Euphorie zu spüren wie beim damaligen Wahlsieg von Tony Blair. Das liegt daran, dass die Wähler genau wissen, dass man von Labour keine grundsätzliche Verbesserung der Lage erwarten kann. Denn die Sozialdemokraten werden von den Konservativen die schwierige Haushaltslage sowie die mit dem Brexit zusammenhängenden Probleme vererbt bekommen. Die Desillusionierung über die Konservativen ist weit fortgeschritten, glaubt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Insofern könnte die Oppositionspartei Labour der anstehenden Parlamentswahl mit größter Ruhe entgegensehen. Gerade in Nordengland kommt aber ein Faktor hinzu. Der Labour-Führer Keir Starmer beunruhigen muss. Es gibt dort viele Wahlkreise, in denen ein ins Gewicht fallender Teil der Wahlberechtigten muslimischen Glaubens ist. Diese Bevölkerungsgruppe verübelt es Starmer, dass er angeblich viel zu nachgiebig gegenüber Israel auftrete. Das war die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und mit diesem Kommentar endet die Presseschau. Redaktion der Sendung hatte Florian Bartz, Sprecher Lars Schmidtke.